Im Folgenden soll es um Reflexion zum Mitgefühl als wesentlichem Teil der Liebe gehen, da Thomas meint, Mitgefühl für Teresa zu empfinden. Aus dem Lateinischen hervorgegangene Sprachen bilden das Wort Mitgefühl aus der Vorsilbe kommen und dem Wort, das ursprünglich Leiden bedeutete, Passio. Andere Sprachen, so das Tschechische, das Polnische und das Schwedische, drücken diesen Begriff durch ein Substantiv aus, das aus der Vorsilbe mit und dem Wort Gefühl besteht. Tschechisch sucit, Polnisch spu uczucie, Schwedisch med känsla. In den aus dem Lateinischen hervorgegangenen Sprachen bedeutet das Wort Compassio, wir können nicht herzlos den Leiden eines anderen zuschauen oder wir nehmen Anteil am Leid des anderen. Aus einem anderen Wort mit ungefähr derselben Bedeutung, Französisch pitié, Englisch pity, Italienisch pietà, schwingt sogar unterschwellig so etwas wie Nachsicht mit dem Leidenden gegenüber mit. Avoir de la pitié pour une femme heißt, dass wir besser dran sind als diese Frau, uns zu ihr hinabneigen, uns herablassen. Aus diesem Grund erweckt das Wort Mitleid Misstrauen. Es bezeichnet ein schlechtes Gefühl, das als zweitrangig empfunden wird und nicht viel mit Liebe zu tun hat. Jemanden aus Mitleid zu lieben, heißt, ihn nicht wirklich zu lieben. In den Sprachen, die das Wort nicht aus der Wurzel leiden, sondern aus dem Substantiv Gefühl bilden, wird es ungefähr in demselben Sinn gebraucht. Man kann aber nicht behaupten, es bezeichne ein zweitrangiges, schlechtes Gefühl. Die geheime Macht der Etymologie lässt das Wort in einem anderen Licht erscheinen, gibt ihm eine umfassendere Bedeutung. Mitgefühl haben bedeutet, das Unglück des anderen mitzuerleben. Genauso gut aber jedes andere Gefühl mitempfinden zu können. Freude, Angst, Glück und Schmerz. Dieses Mitgefühl im Sinne von Zucit, Spoczucie, Met Kanzler bezeichnet also den höchsten Grad der gefühlsmäßigen Vorstellungskraft. Die Kunst der Gefühlstelepathie in der Hierarchie der Gefühle ist das höchste aller Gefühle.
Zum näheren Verständnis dieser Facette der Liebe sei eine weitere Textstelle aus der Scherz angeführt. Nichts bringt Menschen einander näher, sei es auch nur scheinbar oder trügerisch, als das Verständnis für die Trauer und die Melancholie des anderen. Diese Atmosphäre stiller Anteilnahme, die alle Bedenken und Hemmungen einschläfert und einer zarten wie einer vulgären, einer gebildeten wie einer einfachen Seele verständlich ist, ist eine sehr einfache und dennoch seltene Art der Annäherung. Man muss dazu nämlich die eingeübte Seelenhaltung, die eingeübte Gestik und Mimik ablegen und einfach sein. Thomas behauptet, Mitgefühl für sie zu haben und sie zu lieben, aber hört aber nicht auf, sie zu betrügen. Er vergleicht die Affären mit Fußballspielen. Dieses würde Theresa doch auch nicht betreffen, also würde er es ebenso wenig sein lassen. Damit Theresa sich besser fühlt, heiratet Thomas sie und schenkt ihr eine Hündin, die auf den Namen Karenin getauft wird. Es wird das Jahr 1968 thematisiert, in dem die sowjetische Invasion in die Tschechoslowakei stattfindet, woraufhin die beiden wegen der Besetzung Prag verlassen und nach Zürich gehen. Auch dort betrügt Thomas Theresa weiterhin. Wenn man das Jahr 1968 liest, denkt man in der Regel zunächst an andere Ereignisse, wie etwa die Emanzipation der Frau und die sogenannte sexuelle Revolution oder Befreiung. Hier begegnet dem Leser diese Jahreszahl als eine tragische.
Wie bereits gesagt, die russische Invasion war nicht nur eine Tragödie, sondern auch ein Fest des Hasses, getragen von einer sonderbaren, niemandem mehr erklärbaren Euphorie. Nach insgesamt 7 Jahren Beziehung verlässt sie ihn und geht zurück nach Prag. Er empfindet zunächst eine süße Leichtigkeit des Seins, ein Gefühl der Befreiung. Er befand sich auf einmal im magischen Feld des Parmenides. Er genoss die süße Leichtigkeit des Seins. Dieser intertextuelle Verweis erscheint philosophisch wenig fundiert, da Parmenides wie alle Vorsokratiker das Sein und seinen Ursprung untersucht, sich mit Gedanken auseinandergesetzt hat, ob das Sein eine Einheit oder eine Vielheit ist und ob es das Nichtsein geben kann. Vielleicht denkt Thomas daran, da er nun zu seinem Sein in der Vielheit zurückkehren kann. Gerade weil ich an Mitgefühl erkrankt bin, ist es richtig, dass sie weggegangen ist und ich sie nie wiedersehen werde. Nicht von ihr muss ich mich befreien, sondern von meinem Mitgefühl, von dieser Krankheit, die ich früher nicht kannte und mit deren Bacillus ich mich angesteckt habe. Wie kann er behaupten, dass er Mitgefühl empfindet, wenn er doch gesehen hat, wie Theresa unter seiner Untreue gelitten hat, Schlaflosigkeit, Albträume etc. und dies zu keiner Änderung in seinem Verhalten geführt hat?
Thomas kündigt seine Stelle in Zürich und folgt Theresa nach Prag, will sie zurück. Liebe wird er als unerklärlich und sehr zufällig dargestellt. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, hätte ich mich bestimmt in ihn, Freund Z, verliebt. Plötzlich wurde ihm klar, dass es nur Zufall war, dass Theresa ihn liebte und nicht seinen Freund Z. Dass es neben ihrer Liebe zu Thomas, die sich verwirklicht hatte, im Reich der Möglichkeiten unendlich viele nicht verwirklichte Lieben zu anderen Männern gab. Dies lässt sich auf einen möglichen Verweis auf Tristan und Isolde sehen, deren Liebe auch komplett unerklärlich ist. Daraus resultiert kein »Es muss sein«, sondern ein »Es könnte auch anders sein«. Wir haben es hier also mit einer Entromantisierung der Liebe zu tun. Wenn es auch anders sein könnte, dann trauert man vielleicht den verpassten Chancen hinterher und hält die aktuelle Beziehung eventuell nicht für eine schicksalhafte Fügung, wie es viele Menschen in mehr oder minder glücklichen Beziehungen tun. Der Erzähler erzählt die Geschichte des Kennenlernens von Theresa und Thomas nach und reflektiert dabei die Zufälle, indem er das Wort zufällig kursiv setzt und sagt, dass es 7 Zufälle bedurfte, damit diese beiden ein Paar wurden, aber doch einer bewussten Entscheidung von Thomas, wieder nach Prag zurückzukehren. Diese Rückkehr findet bereits nach 5 Tagen statt. Sein Mitgefühl schwindet sehr schnell. Er empfindet Magenschmerzen als Manifestation von seinem seelischen Leid, bereut zurückgekehrt zu sein und empfindet des Weiteren Verzweiflung darüber. So endet der erste aus 17 Kapiteln bestehende erste Teil, das Leichte und das Schwere. Der aus 29 Kapiteln bestehende 12. Teil, Körper und Seele, beginnt damit, dass der Erzähler sich selbst mit dem Autor gleichsetzt und die Figuren als Erfundene ausweist. Es wäre töricht, wenn ein Autor dem Leser einreden wollte, seine Personen hätten tatsächlich gelebt. Sie sind nicht aus einem Mutterleib geboren, sondern aus ein paar suggestiven Sätzen oder einer Schlüsselsituation. Thomas ist geboren aus der Redewendung »Einmal ist keinmal«, Theresa aus einem rumorenden Magen. Theresa ist also aus einer Situation geboren, die auf brutale Weise die unvereinbare Dualität von Körper und Seele, diese grundlegende menschliche Erfahrung, enthüllt. Wir wissen auch, dass die Seele nichts anderes ist als die Tätigkeit der grauen Gehirnmasse. Anhand dieses Zitats bekommen wir die philosophisch-naturwissenschaftliche Richtung des Reduktionismus präsentiert und aus dem für das Leben gewisse Implikationen folgen, die sich in Thomas Handeln durchaus zeigen. Möglicherweise lässt sich diese intensive Auseinandersetzung mit allerlei philosophischen Theorien als explizit französisches Element der Erzählung ausmachen. Die Lebensgeschichte Theresas wird erzählt. Ihre Mutter hat ihre Ehe bereut, als Irrtum betrachtet, betrügt den Ehemann, heiratet aber noch ein weiteres Mal, wird in dieser Ehe selbst betrogen. Nachdem der erste Mann im Gefängnis verendet, bekommt weitere 3 Kinder und bläut Theresa ein, dass Mutter zu sein Opfer zu sein bedeutet. Theresa ist also von klein auf von Untreue und Beziehungen umgeben, die nicht intakt sind. Die fundamentalste und prägendste Form der Liebe wird hier in Frage gestellt, die Mutterliebe. Zahlreiche psychologische Theorien verweisen darauf, was mit Kindern passieren kann, die nicht ausreichend Mutterliebe erfahren und wie dies sich auf ihr künftiges Bindungsverhalten auswirkt. Theresa wird als Tochter mit einer Schuldhaftigkeit beladen, die sie eigentlich nie wieder gut machen oder sühnen kann, obgleich Theresa alles versucht, um ihre Schuld zu sühnen. Zum Beispiel wird sie im Alter von 15 Jahren von der Schule genommen, arbeitet als Kellnerin und gibt der Mutter ihren ganzen Lohn. Sie war bereit, alles Erdenkliche zu tun, um sich ihre Liebe zu verdienen. So hat sie wahrscheinlich deshalb auch die Untreue von Thomas ertragen, um sich dann wiederum dessen Liebe zu verdienen. Und dann lernt Theresa Thomas kennen, der ihr dadurch sympathisch wird, dass er in der Bar ein Buch auf dem Tisch liegen hat, also wahrscheinlich auch Liebhaber von Büchern ist, so wie sie. Theresa hört Beethoven im Radio, als sie Thomas einen Cognac serviert und hält dies für einen besonderen Zufall, da sie mit Beethoven bereits eine andere positive Erfahrung verband, auch eine Flucht zu etwas Höherem, da sie sich von ihrem Alltag unterschied. Nicht die Notwendigkeit, sondern der Zufall ist voller Zauber. Soll die Liebe unvergesslich sein, so müssen sich vom ersten Augenblick an Zufälle auf ihr niederlassen, wie die Vögel auf den Schultern des Franz von Assisi. Die Geschichte von Theresa und Thomas wird nochmals aufgegriffen, allerdings mit einem Fokus auf Theresas Sichtweise, wobei diese vermittelt durch den Erzähler präsentiert wird. Der zweite Teil endet wie der erste Teil. Thomas hat Magenschmerzen, draußen ertönt der Lärm russischer Flugzeuge. Der Unterschied? Theresas Innenleben wird dargestellt, was sie gerade denkt und wie sie die Situation wahrnimmt. Sie hatte Tränen in den Augen und war unendlich glücklich, ihn neben sich atmen zu hören. In einem anderen Rahmen würde nun eine weitere Analyse der darauffolgenden Teile und Kapitel folgen. Oder ich würde weiter auf die Bedeutung des Titels und die dritte Hauptfigur des Romans, Sabina, eine Geliebte von Thomas, eingehen. Doch will diese Arbeit nicht zu viel von einer eigenständigen Lektüre vorwegnehmen. Diese Arbeit sollte exemplarisch anhand der geschlossenen, erscheinenden Einheit der ersten beiden Teile, das in dem Werk präsentierte Konzept der Liebe darstellen. Abschließend wäre ein noch weiterer Ausblick ein Werkvergleich zwischen Das Buch der lächerlichen Liebe und Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, um so ein vollständigeres Bild der Liebeskonzeption des Auvers des Autors Milan Kundera zu erhalten. Das hat mir davon